Ja, auch von unserer Seite her einen schönen guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir bei euch sein dürfen. Und da ich ab und zu mal hier bin, der Manfred hatte das schon angedeutet, nehme ich mir mal die Freiheit, etwas kurz zu mir zu sagen. In den letzten 33 Jahren war ich Leiter der Arbeit von JSC. Recht ungewöhnlich, dass man so lange in einem Jugendwerk ist, aber es hat sich so ergeben und ich habe die Arbeit sehr gerne gemacht. Ich glaube auch heute noch daran, an die Wichtigkeit gerade der Arbeit unter Jugendlichen, weil statistisch gesehen die meisten Menschen dadurch zu Jesus finden. Und es ist wichtig, dass Jugendliche Unterstützung erfahren und dass man sich mit ihnen beschäftigt. Und das möchte ich auch weiter gerne tun im größeren Rahmen, indem ich die Arbeit von JFC unterstütze in der Öffentlichkeitsarbeit oder weiteren Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt primär durch Predigtdienste. Ich freue mich, dass ich jetzt mehr Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, mehr Zeit habe auch für die Familie und für meine Frau. Und die allerdings noch eine Menge arbeiten muss, weil sie ein bisschen jünger ist als ich. Und freue ich mich einfach, weiter den Kontakt aktiv zu JFC zu haben im Teilzeitbereich. Manche fragen, ja, ob ich mich schon gut eingelebt habe oder so in die Rolle des Ruhestandes. Da habe ich noch nicht viel von gemerkt. Ich arbeite auch sehr gerne, aber ich bin dankbar, dass ich die Verantwortung nicht mehr habe. 33 Jahre reicht und das ist schön, dass andere die haben. Und in dem Zusammenhang, wenn man Verantwortung hat, hat man auch die finanzielle Verantwortung. Und ich möchte euch herzlich danken für das, was ihr als Gemeinde immer wieder für JFC getan habt. Das war auch eine Entlastung für den, der die Verantwortung hat, für das Werk, für mich. Deshalb fasse ich das mal so zusammen hier und danke euch dafür. Das haben wir immer sehr geschätzt und wir sind sehr froh darüber. Heute Morgen soll es mir um ein spezielles Thema gehen, nämlich um das Testament Jesu. Ich lese einmal die Zusammenfassung eines Buches, was sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Die raffgierige Erbengemeinschaft sitzt erwartungsvoll beisammen, als der milliardenschwere Exzentriker Troy Phelan sein Testament zu unterzeichnen gedenkt. Doch zu aller Überraschung enterbt der lebensmüde Greis seine verhassten Nachkommen und überträgt das gesamte Vermögen seiner bis dato völlig unbekannten Tochter Rachel und stürzt sich dann unvermittelt aus dem 13. Stock in die Tiefe. In der vielen Familie bricht ein Sturm der Entrüstung los und es wird sofort alles in Bewegung gesetzt, um das Testament anzufechten. War dieser Mann noch zurechnungsfähig und damit sein letzter Wille gültig? Während die Schlammschlacht um die 11 Milliarden Dollar entbrennt, versucht der ehemals brillante Prozessanwalt Nate O'Reilly, die rechtmäßige Erbin Rachel Lane im brasilianischen Regenwald aufzustöbern. Sie lebt dort seit Jahren als Missionarin. Nach vielen Hindernissen gelingt es ihm schließlich, Rachel in den Tiefen der Pantanal-Region zu finden. Allerdings nur, um festzustellen, dass die Missionarin nicht das geringste Interesse an dem Vermögen hat, dafür umso mehr für die Lebensgeschichte von Nate. Doch die Zeit drängt. Wenn O'Reilly es nicht schafft, Rachel umzustimmen, fällt das gesamte Vermögen in die Hände des unersetzlichen vielen Clans. Wer nicht schon John Grisham Fan ist, kann die Fortsetzung oder das Ganze lesen bei John Grisham, das Testament. Ich habe mir sagen lassen von einem, der nämlich von meinem Nachfolger, der ein Jurastudium absolviert hat. Eigentlich geht es hier nicht um ein Testament, sondern es geht um ein Vermächtnis. Habe ich also auch dazu gelernt. Die Folgen des Vermächtnisses hier bei John Grisham sind Chaos, Begierde, Raffgier, Skrupellosigkeit auch. Und ist das nicht genauso oft in unserem Leben etwas, was wir antreffen können? Wie viel Schmerz, wie viel Ärger, wie viele Zerwürfnisse sind nicht entstanden durch Vermächtnisse? Und Grisham gibt einfach einen Blick hier in die Seele des Menschen, der dieses Leben also nur von der materiellen Seite her sieht oder der durch die materielle Seite des Lebens am stärksten geprägt ist. Ich erinnere mich daran, meine verstorbene Frau und ich, wir hatten in der Vergangenheit so kleine Erbschaften gemacht von ihren Tanten. Und ich weiß, wie angenehm das war. Weißt du, wenn du so gerade auf ein Auto sparst und dich fragst, kriegen wir das zusammen? Und das andere wird immer älter. Und dann kriegst du da meinetwegen 3.000 Euro oder 5.000 Euro. Sehr, sehr hilfreich. Und ist sehr angenehm. Und ich könnte mir denken, der eine oder andere von euch ist oder hat ein Haus gebaut. Und wenn man dann abbezahlt, heute wird es wahrscheinlich nicht so viel bringen, weil der Zinssatz eben entsprechend ist. Aber es ist sehr angenehm, wenn dann die Hypotheken auf einen Satz einen Sprung nach unten machen. Oder man sich die eine oder andere Urlaubsreise gönnen kann. Das alles durch ein Vermächtnis. Das ist dann die positive Seite. Und im Gegensatz dazu zeigt eine andere Person einfach einen ganz anderen Wert für ein Vermächtnis. Und ein solches Vermächtnis hinterlässt auch Jesus für uns. Dieses Vermächtnis wird vor seinen Jüngern eröffnet und sie bekommen es mit. Und die Frage ist, was ist darin geschrieben? Worum geht es in dem Vermächtnis Jesu? Es geht um eine Botschaft. Und diese eine Botschaft hat zwei primäre Inhalte. Nämlich es geht einmal um den Inhalt selbst dieses Vermächtnis, um die Aussage. Und dann geht es aber auch um die Kommunikation dieses Vermächtnisses. Vielleicht zuerst zum Inhalt selbst dieses Vermächtnisses. Die Bibel macht deutlich für uns, dass Jesus am Kreuz gelitten hat. Er ist gestorben. Am dritten Tag ist er von den Toten wieder auferstanden. Ein gewaltiges Ereignis. Und wir gedenken dieser Tatsache, ganz besonders immer dann, wenn wir das Abendmahl haben in den Gottesdiensten und natürlich ganz besonders auch in der Osterzeit und in der Passionszeit. Und diese Botschaft stört viele Menschen. Nicht nur Gesang, wie wir gehört haben, sondern diese Botschaft stört auch viele Menschen. Wir leben heute in einer, wie es so schön heißt, Konsum- und Spaßgesellschaft. Und da gibt es viele Menschen, die sagen, das mit dem Christentum ist ja alles ganz gut, aber lass doch bloß mal dieses Trauer-Image weg. Wenn ihr dieses Trauer-Image weglassen würdet, wäre das Ganze doch viel attraktiver. Und da würden sich viel mehr Menschen dafür interessieren, für das Christentum. Das Trauer-Image zieht doch keinen Menschen mehr hervor heute. Das ist doch nicht, was Leute wollen. Es ist doch kein Wunder, warum die Kirchen massenweise Mitglieder verlieren. An die Hunderttausende pro Jahr für jede Konfession. Ja, und es stimmt, die Botschaft ist ernst. Können wir sie wegnehmen? Können wir irgendwas tun, dass diese Botschaft nicht ernst ist? Klebt das an uns? Ist das ein Handicap? Das sind Fragen, glaube ich, die muss jeder für sich beantworten. Fakt ist, die Botschaft ist ernst. Allerdings, es ist nicht der einzige Inhalt von Gottes Wort, sondern Gottes Wort beinhaltet sehr viel mehr. Gottes Wort beinhaltet auch sehr viel über Freude. Gottes Wort beinhaltet sehr viel über Trost. Warum ist es so wichtig, was Jesus tat? Heute wird manches Negative über die Jugendszene geschrieben. Und so nach dem Motto, was ist da noch Positives dran? Die wollen sich ja nur amüsieren und so weiter. Und vor einiger Zeit las ich einen sehr interessanten Zeitungsartikel. Da kamen Jugendliche gerade von der Disco. Es war schon relativ spät abends, noch nicht Nacht, aber immerhin relativ spät abends. Und vor ihnen fuhr ein älteres Ehepaar über Bahngleise. So gerade bevor der letzte Zug kam. Und sie blieben dort stecken. Es wird ja viel diskutiert über die Fahrqualitäten von älteren Leuten. Und ja, irgendwie hat er es geschafft, dass das Fahrzeug dort stecken blieb. Und der Bahnübergang war auch nicht so frequentiert. Und die Jugendlichen realisierten, dass er dort stecken geblieben war. Und die kamen in Panik, die stiegen nicht mal aus ihrem Fahrzeug. Und versuchten nur einfach das Fahrzeug in Gang zu kriegen. Und der Zug kam immer näher, dieser letzte Zug des Tages. Und die Jugendlichen kriegten es irgendwie hin, diese Leute und auch das Fahrzeug von den Schienen wegzubekommen. Sie retteten damit quasi diesen älteren Ehepaar das Leben. Und das ältere Ehepaar anerkannte das auch und waren diesen Jugendlichen sehr, sehr dankbar. Und ich bin sicher, auch die Jugendlichen waren sehr froh und hatten ein gutes Gefühl dafür. Aber viele von uns schätzen nicht immer sofort, was Jesus getan hat. Und was das für jeden Einzelnen eigentlich bedeutet in der Konsequenz. Meistens schätzen wir etwas nicht, wenn etwas anderes das, was eigentlich schätzenswert wäre, überlagert. Da fällt mir jetzt ein, bei dem älteren Ehepaar, eigentlich sind sie vom Tode gerettet worden, jetzt könnte aber irgendetwas sofort danach, am nächsten Tag, nachdem sie eine Nacht geschlafen haben, in ihr Leben getreten sein, was Positives, was Negatives. Und das hat das völlig überlagert, so dass sie vergessen haben, dass sie eigentlich gar nicht mehr leben würden, wenn sich nicht einer um sie gekümmert hätte. Und ich glaube, das ist genauso die Problematik, die wir immer wieder erleben. Wenn ich zulasse, dass zu viele Dinge in mein Leben kommen, dann wird Wertschätzung für das, was Jesus getan hat, immer überlagert werden. Und das hat Folgen, dass ich nicht mehr dankbar bin und keine Hochachtung mehr habe für das, was Jesus getan hat. Aber für viele ist das, was Jesus tat, auch ein Stolperstein. Die Bibel, Paulus sagt das so, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht ein einziger. Und er sagt es an einer anderen Stelle im Römerbrief, er ist um unserer Sünde willen dahin gegeben. Er hat sich quasi selber ausgeliefert wegen meiner Sünde. Das hat Jesus getan. Und im Johannesevangelium heißt es in diesem so bekannten Vers, das tat Gott, weil er die Welt so sehr geliebt hat. Deshalb tat Gott das. In Johannes 11, dort können wir lesen zu diesem Thema, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er gleich sterben würde. Und wer da glaubt und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und er fragt dann die Menschen, glaubst du das? Und in Johannes 17 sagt er, das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Darum geht es bei dem Inhalt des Vermächtnisses Jesu. Das ist ein Vermächtnis. Ein weiterer Inhalt geht mehr darauf ein, auf unseren zukünftigen Aufenthaltsort. Es geht darauf ein, dass Jesus uns einen Aufenthaltsort vorbereitet hat. Claudia und ich haben noch nie so viele Beerdigungen erlebt wie im letzten Jahr. In unserem unmittelbaren Umfeld, Freunde, Bekannte und in diesem Jahr, das gerade angefangen hat, waren wir schon wieder auf einer Beerdigung. Und das ist echt beeindruckend gewesen. Jemand hat mir, und deshalb ist, oder um das zu Ende zu bringen, bei diesen Beerdigungen, da geht es immer darum, wo ist der Verstorbene jetzt? Wo geht dieser Verstorbene hin? Das ist das dominierende Anliegen in diesem Moment. Nur darum geht es. Aber wie kommt es, dass dieses Anliegen so schnell überlagert wird, wie ich es vorhin sagte? Es wird überlagert durch den Alltag. Und wenn man in diesem Moment den Zuspruch bekommen hat, sich damit auseinanderzusetzen, wie es die Bibel sagt, denke daran, dass ihr sterben müsst, damit ihr klug werdet. Es wird zu schnell überlagert. Ein Vermächtnis, das habe ich aus meiner kaufmännischen Ausbildung früher noch in Erinnerung, ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft. Das heißt, jemand macht es und dann muss aber auch jemand da sein, der es annimmt. Also wenn dir jemand einen Elefant vermacht, ja, ich glaube nicht, dass du begeistert wärst, das anzunehmen. Deshalb braucht es zwei Seiten. Der eine, der gibt, der andere, der es auch annimmt. Also du kannst ein Vermächtnis auch ablehnen. Und so ein Elefant, der verbraucht ja allerhand an Heu und an anderen Dingen. Das wäre bestimmt keine gute Lösung, so etwas dann irgendwo in einem Schuppen im Garten zu haben. Das heißt also, das Vermächtnis Jesu musst du annehmen. Du musst seinen Inhalt annehmen. Den Inhalt, den er damit verbunden hat, auch wenn es ein ernster Inhalt ist. Es muss angenommen werden. Und das Gleiche ist, die zweite Konsequenz des Vermächtnisses Jesu. Und die zweite Konsequenz ist die, dass du Zeuge bist für diesen Inhalt. Dass du diesen Inhalt weitergibst. Sein Vermächtnis ist der Inhalt, aber sein Vermächtnis ist auch die Aufforderung, das, was er tat, weiterzugeben. Das heißt die Kommunikation des Inhalts. Die Jünger Jesu sind Zeugen. Ich kann nur Zeuge sein, wenn ich selbst überzeugt bin. Manche haben Angst davor, Zeuge zu sein. Das lesen wir in unseren Medien, wenn irgendwo etwas Schlimmes geschieht und Menschen nicht mal sagen, was sie gesehen haben, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen. Ich bin sicher, wenn ich selbst etwas Gutes erlebt habe, dann ist das einfacher. Ich denke an die jungen Leute mit dem älteren Ehepaar auf den Bahngleisen. Die haben bestimmt gerne der Polizei und anderen davon berichtet oder der Presse in dem Moment, was dort geschehen war, weil sie dankbar sind dafür. Ich kann nur ein Zeuge sein, wenn ich motiviert bin. Und ich kann nur motiviert sein, wenn ich wirklich verstehe, was Jesus für mich getan hat. Ich kann nur Zeuge sein, wenn ich weiß, das ist eine gute Nachricht gewesen, die mir dort weitergegeben wurde. Jesus war selber auf dieser Erde. Oftmals glaube ich, tut es uns gut, nachzudenken, was Jesus verlassen hat. Wie die Herrlichkeit bei Gott einmal sein wird, wissen wir nur annähernd aus dem biblischen Bericht. Es muss unbeschreiblich schön sein. Das hat Jesus verlassen, um Schmerzen auf sich zu nehmen, Zurückweisung auf sich zu nehmen, Ablehnung, die Sünde auf sich zu nehmen der ganzen Welt. Das kann man gar nicht verstehen, was das bedeutet hat. Aber Jesus hat einen Preis dafür bezahlt, um den Inhalt weiterzugeben. Und er möchte, dass du diesen Inhalt weitergibst. Und ich denke mir, das ist das Wichtigste, was wir hier auf dieser Erde tun können. Claudia und ich haben gestern gerade Familienfilme gesehen. Ich hatte früher das war in meiner Generation so, da gab es nur Super 8 Filme. Die habe ich dann aufgenommen. Danach gab es die VHS-C-Kassetten. Kennt ihr noch jemanden? Das war schon die Revolution, ja. Da passten nicht nur 3 Minuten drauf. Ich weiß gar nicht, wie viel darauf passte. Mehr. Das war schon ganz gut. Und wenn man die heute abhört, hört man den Motor der Kamera immer noch im Hintergrund. Ganz toll. So ungefähr wie so ein Super 8 Projektor. Und das habe ich meinen Kindern mal jetzt zu Weihnachten geschenkt und wir haben das Ganze digitalisiert. Es gibt so ein paar Leute, die Super 8 Filme und VHS-C Filme digitalisieren. Und da haben wir uns das gestern mal angeguckt, wieder eine Folge dieser Filme. Die Kinder sind noch ganz klein. Und dann ist mir aufgefallen, von einem Jahr zum anderen, 97 auf 98 oder 96 auf 97, da hat unser Mark plötzlich so einen Schuss nach oben gemacht. Das ist der dritte. Erst war er mit Christoph auf einer Höhe und dann fiel mir plötzlich auf, in einem Jahr danach, der ist ja richtig größer jetzt als der Christoph. Und von 98 ist plötzlich der Christoph auf seine Ebene wiedergekommen. Also es ist interessant, wie sich die Kinder verändert haben. Wie aus Kindern junge Männer werden, junge Frauen. Und wie sich das verändert und wie sie dann in die Pubertät kommen mit 16 bis 18. So richtig Hardcore-Pubertät in die sehr interessanten Jahre. Und für Eltern jedenfalls. Wie heißt das so schön, da sagen Kinder dann, ja, dass sie immer mehr Probleme mit ihren Eltern haben. Aber so ist das. Und das war sehr interessant, das zu sehen. Menschen verändern sich und das Leben geht sehr schnell vorbei. Und das ist die Frage, was ist dein Lebensinhalt? Soll die Weitergabe dieses Vermächtnisses der Hauptpunkt deines Lebens sein? Das bedeutet nicht, dass du nicht andere Dinge auch tun kannst. Jesus vergleicht die Menschheit mit einer Schafherde. Und er sagt, sie sind schutzlos. Sie sind orientierungslos. Ich bin sehr an Politik interessiert. Ein Stück weit auch immer weniger. Ich war es jedenfalls. Und wenn man das so über Jahre sieht und beobachtet, dann stellt man manche sehr merkwürdige Tendenzen fest, dass Menschen immer mehr nach starker Führung suchen, weil sie anscheinend orientierungslos sind. Und damit haben wir auch in dieser Zeit sehr viel zu tun. Wir haben heute manche wirtschaftliche Herausforderungen. Wir haben auch andere Herausforderungen in unserem Land. Aber für Jesus war die seelische Not der Menschen immer das Wichtigste. Die seelische Not, darauf kam es ihm an. Dass er sich an die wandte. Und viele Menschen fragen sich auch indirekt, was sie mit ihrer Schuld tun. Ihrer Schuld Gott gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Ich glaube, dass Menschen, auch wenn sie das verneinen, innerlich um ihre Schuld wissen. Sie wissen nicht, an wen sie sich wenden können. Schuld Eltern gegenüber, Schuld Geschwistern gegenüber, Arbeitskollegen gegenüber, dem Ehepartner gegenüber und vielen Menschen gegenüber. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt sie uns. Gott hat aus Liebe zu uns seinen Sohn gegeben. Und wir geben dann gerne etwas weiter, wenn wir uns, wie gesagt, über eine gute Erfahrung freuen. Viele Christen sind sich oft gar nicht bewusst, was Jesus ihnen vergeben hat. Irgendwo ist da in ihnen der Gedanke, Gott schuldet mir einfach ein gutes Leben. Ist das so? Ist das so, dass Gott dir was schuldet? Dass er dir ein gutes Leben schuldet? Wie würdest du vor Gott stehen? Wenn du eine gute Erfahrung gemacht hast, dankbar dafür bist, was Jesus dir vergeben hat. Und dazu muss einfach, glaube ich, dieses Schuldbewusstsein da sein. Dann kann man auch ein Freudebewusstsein haben über das, was Jesus tut. Und bleib nicht, wie manche Psychologen meinen, in der Schuld stecken. Wir geben auch gerne weiter, wenn wir andere warnen wollen. Wenn dich jemand nach einem Weg fragt, und du antwortest, wo der Weg ist, und du merkst plötzlich, die fahren ja doch in eine andere Richtung, dann möchtest du ihnen am liebsten sagen, nein, nicht da lang. Da geht es lang, hatte ich doch gerade gesagt. Wir möchten gerne Menschen sagen, was der richtige Weg ist. Und das ist einfach wichtig für in unserem Inneren irgendwo verankert. Eine Testamentseröffnung oder ein Vermächtnis geschieht oft mit einem Anwalt oder einem Notar. Und manchmal verstehen wir manche Redewendungen nicht, was so ein Notar sagt. Claudia und ich hatten uns mal beraten lassen. Wir haben kein großes Vermögen, aber so, dass man sich gegenseitig einsetzt, so nach dem sogenannten Berliner Testament. Schon da, als er manche Dinge sagte, da musste ich manchmal nachfragen, weil ich, das ging also in der Notarsprache ständig auf und ab, bis ich es begriffen hatte, was er damit meinte. Und Jesus schickt dir und schickt uns einen solchen Anwalt. Das ist der Heilige Geist. Die Bibel sagt, er heißt Parakletos, wie ein Anwalt. Er ist auch ein Fürsprecher, er ist ein Tröster. Der Heilige Geist erklärt, er erklärt, was das Vermächtnis Jesu ist. Weihnachten ist ja noch nicht so lange her für uns jetzt im Januar. Und Weihnachten hieß es, das sagten die Engel, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr? Wir haben aus dem Lukas-Evangelium vorhin zitiert. Und so beginnt das Lukas-Evangelium mit Freude. Kommunikation des Vermächtnisses mit Freude. Und dieser Text, den wir gelesen haben, der steht am Ende des Lukas-Evangeliums. Und dort am Ende des Lukas-Evangeliums steht dann mit dem letzten Vers, den wir gelesen hatten, sie aber beteten ihn an, nachdem er ihnen das Vermächtnis eröffnet hat, und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel, und priesen Gott. Am Anfang wurde der Sohn Gottes Mensch, er kam. Und jetzt geht er wieder zurück in die Herrlichkeit seines Vaters. Und das heißt, er führte sie hinaus nach Bethanien, erhob die Hände auf und segnete sie. Und als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Zeugen Jesu arbeiten und dienen unter der segnenden Hand Gottes, auch wenn du das manchmal nicht spürst. Aber die Kommunikation des Testamentes geschieht unter der segnenden Hand Gottes. Du lebst und arbeitest unter der segnenden Hand Gottes, auch wenn du den Eindruck hast, nichts passiert. Zeugen Jesu leben als Gesegnete des Herrn. Heute können wir Jesus anbeten und wir können ihm dienen. Und dazu sollte ja auch dieser Gottesdienst dienen. Eine Erinnerung an das Vermächtnis Jesu, was Jesus für dich getan hat. Er will deine Schuld nehmen. Er möchte dich berufen, zu seinem Zeugen sein Vermächtnis weiterzugeben. Wenn andere dir nichts erzählt hätten, dann wüsstest du gar nichts von Jesus. Dann wärst du auch nicht hier heute Morgen. Und du darfst dich freuen, weil Jesus zu seinem Vater zurückgekehrt ist. Er ist als Erster durch den Tod gegangen. Er ist von den Toten wieder auferstanden. Er gibt dir Perspektive. Er bereitet eine Stätte vor, auch für dich, wenn du einmal stirbst. Was hat dir Jesus hinterlassen? Ewiges Leben, eine Wohnung im Himmel, den Heiligen Geist in deinem Leben als Begleiter. Auch ein Lebensfundament. Stell dir vor, wenn du dieses Fundament nicht hättest, hättest du diese Zuversicht in deinem Leben, die du hast, weil du weißt, du hast ewiges Leben. Hättest du diese Perspektive, wie wäre es, ohne diese Perspektive zu leben? Wie wäre dein Leben? Keine Angst vor dem Tod zu haben, das ist fantastisch. Alles, was du nicht in Gemeinschaft mit ihm tust, das wird auch nicht seinen Segen haben. Wenn du mit ihm gehst, dann gehst du unter seinem Segen. Du hast das Vermächtnis Jesu erhalten. Den Inhalt kennst du. Dazu dienen Gottesdienste auch, um Elemente immer wieder in Erinnerung zu bringen. Und jetzt geht es darum, dass du mutig bist. Mutig bist, sein Vermächtnis weiterzugeben. Das kannst du in Deutschland in Freiheit tun, in sehr großer Freiheit. Ohne die Verkündigung weiß niemand, was Jesus vermacht hat. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, daran zu denken, dass wir Menschen brauchen, die dieses Vermächtnis weitergeben, damit andere auch davon profitieren können, von diesem Inhalt. Amen.